seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit, denke ich, muss man mit allem rechnen, was denkbar ist.
Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern ihren 250. Unabhängigkeitstag. Am 4. Juli 1776 erklärten die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Rund um dieses Jubiläum gibt es nun Paraden, Militärzeremonien, ein großes Feuerwerk und patriotische Reden. Ein Vierteljahrtausend nach der Unabhängigkeitserklärung stellt sich die Frage, was ist aus diesem Land geworden, das sich selbst als Leuchtturm der Freiheit und der Demokratie versteht? Denn während Amerika feiert, regiert Donald Trump. Ein Präsident, der das Land nicht nur politisch verändert, sondern auch seine Geschichte neu erzählt. Patriotischer, religiöser, kämpferischer und vielleicht auch autoritärer. Wir wollen darüber heute mit einem der bekanntesten deutschen Politikwissenschaftler sprechen. Herfried Münkler ist bei uns zu Gast. Hallo Herr Münkler, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Gerne.
Und natürlich mit dabei Florian Harms, Chefredakteur von T-Online. Hallo Florian.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Hallo zu einer neuen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion. Herr Münkler. 1776 sagten die amerikanischen Kolonien, wir wollen keinen König mehr. 250 Jahre später steht Donald Trump im Zentrum dieses Jubiläums, ein Präsident, dem Kritiker selbst monarchische Züge vorwerfen. Was erzählt genau diese Gegenüberstellung von Amerika im Jahr 2026?
Na, ich würde sagen, Trump inszeniert sich ab und zu monarchisch, hat aber eher sozusagen fast einen diktatorisch-autoritären Gestus. Und ob die amerikanischen Siedler tatsächlich wesentlich etwas Probleme mit dem britischen König hatten oder dem englischen König, würde ich sagen, naja, eher mit dem Parlament, nämlich der Politik der Besteuerung. Denn das Parlament hat gesagt, naja, wir haben relativ viel Geld für diesen Krieg ausgegeben, den wir gegen die Franzosen geführt haben die ganze Zeit. Und dann sollen die da auch ordentlich beitragen über Zölle und Steuern. Und dagegen haben sie halt gesagt, no taxation without representation. Also sozusagen, wenn wir schon zahlen, dann wollen wir auch im Parlament in London vertreten sein. Und als das abgeschmettert worden ist, da haben sie gesagt, okay, dann machen wir uns unabhängig, nicht? Also es ist eher eine Frage gewissermaßen, in der über Steuerbelastung das Bedürfnis dann auch nach politischer Teilhabe oder der Wille zur Teilhabe entstanden ist, und das verbindet die amerikanische Revolution, wenn ich mal so sagen darf, und nicht Unabhängigkeitskrieg, letzten Endes auch mit der französischen Revolution, bei der ein ähnliches Problem aufgetaucht ist, nämlich der König hat sich verschuldet, unter anderem in diesem Krieg, den er gegen England geführt hat und den er verloren hat. Und ruft die Generalstände ein, und darüber entsteht auch ein revolutionärer Prozess. Das, denke ich, ist das, was eine der Leiterzählungen sozusagen des transatlantischen Westens war. Nämlich, wir sind aus ähnlichen sogenannten atlantischen Revolutionen hervorgegangen, wir haben ähnliche Werte. Sozusagen diese Legitimationserzählung, wenn Sie so wollen, der NATO oder des transatlantischen Westens.
Florian, wenn wir jetzt auf diesen 4. Juli schauen, was ist da für dich so das auffälligste Bild? Ein Land, das sich selbst feiert, oder ein Präsident, der sich so ein bisschen in diese Feier hineinschiebt?
Also aus der Perspektive von Deutschland und Europa vor allem ein Riesenspektakel. Denn ich nehme es so wahr, dass in der Berichterstattung und auch in den Äußerungen deutscher Politiker jetzt die große Historie, von der wir gerade gehört haben, nicht vorkommt oder kaum vorkommt. Sondern es geht natürlich vor allem um das Amerika der Gegenwart und um seinen Präsidenten, der diesen Jahrestag, dieses Jubiläum offenkundig benutzt, missbraucht, um sich selbst in Szene zu setzen. Es ist ja viel berichtet worden über diesen absurden Triumphbogen, den er sich da jetzt baut, über den Ballsaal, den er im Weißen Haus noch dahin klotzt. Und du hast es ja in der Anmoderation anklingen lassen, autoritär schwingt da sicherlich vieles mit. Und eigentlich müsste ja das Land der Freiheit so ein Jubiläum nutzen, um die Freiheit in den Vordergrund zu stellen und zu überlegen, wo ist die Freiheit eingeschränkt worden, wo muss man sie verteidigen, wie muss man sie heute im Jahr 2026 vielleicht auch neu definieren oder wieder bestärken. Nach meiner Beobachtung findet das nicht oder kaum statt, jedenfalls nicht aus dem Weißen Haus gesteuert, sondern es geht eigentlich nur darum, mit viel Prunk, mit viel Gold und mit viel Behauptungen den gegenwärtigen Präsidenten ins richtige Licht zu rücken.
Ich würde mal sagen, zwei Dinge. Nämlich erstens, Sie haben das angesprochen mit dem Triumphbogen, von dem Trump ja hofft, dass er bald nicht mehr Triumphbogen, sondern Trumpbogen heißt. Das ist eigentlich die Selbstfeier eines Herrschers, nicht? Wenn wir, was weiß ich, die Siegesbögen in Rom, Titus und Konstantin nehmen oder Arc de Triomphe, den Napoleon auf sich bezogen hat. Also gar nicht sozusagen der Dienst am Lande oder gar sozusagen die Feier eines revolutionären Akts der Selbstbestimmung, sondern die Herausstellung eines Einzelnen. Und das ist sozusagen, Trump hat, wenn so will, die amerikanische Geschichte als Geisel seiner Selbsterhöhung genommen und das feiert er dementsprechend durch. Es gab immer mal wieder populistische Bewegungen innerhalb der amerikanischen Demokratie, die aber dann doch relativ früh verebbt sind und die nie eine so dominierende Figur hervorgebracht haben wie Trump, nie einen Menschen mit einem so frivolen Herrschaftswillen wie ihn. Insofern ist das sicherlich ein einmaliger Vorgang und wir stehen als Europäer oder als Deutsche zurzeit staunend davor und beobachten, wie die Sache ausgeht zwischen jemandem, der sich unbedingt und permanent selbst erhöhen will und einem dann doch erstaunlich robusten Rechtssystem, das immer mal wieder die eine oder andere seiner Entscheidungen, Trump regiert ja im Wesentlichen über Dekrete und mit dem dicken Filzstift, mit dem er das unterschreibt und dann in die Kamera hält, zurücknimmt und sagt, das entspricht aber nicht unserer Verfassung oder nicht diesem Amendment und so weiter und so weiter. Das ist schon interessant zu beobachten, ohne dass man wirklich sagen kann, wie das ausgeht. Nicht? Daher wird viel von den Midterm-Wahlen abhängen, bei denen Trump jetzt in einer nicht so tollen Situation ist, aber das ist sozusagen etwas, was wir vermutlich noch besprechen wollen im Hinblick auf den Iran-Krieg. Und wenn er die verliert und deutlich verliert, dann bin ich mir nicht sicher, ob die nächsten Präsidentschaftswahlen als solche tatsächlich stattfinden oder ob er eine Krise inszeniert, die ihn jedenfalls in seiner eigenen Vorstellung legitimieren könnte, zu sagen, na ja gut, dann lassen wir diese Wahlen jetzt mal ausfallen und machen das so, dass ich bis zu meinem Lebensende Präsident bleibe und so weiter und so weiter. Zutrauen ist ihm das. Vielleicht ist es nicht wahrscheinlich, aber seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit, denke ich, muss man mit allem rechnen, was denkbar ist.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, ich würde gerne einmal auf den Supreme Court schauen, weil er hat über eine grundlegende Frage gestritten. Wer ist eigentlich Amerikaner? Trump wollte das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft per Dekret einschränken, das Gericht stoppte ihn allerdings. Gleichzeitig lässt das Supreme Court ihm in anderen Teilen seiner Migrationspolitik zum Beispiel viel Spielraum. Herr Münkler, ist die Frage, wer gehört dazu, wer ist Amerikaner, vielleicht auch einer der zentralen Konflikte der Amerikaner? Aktuell?
Ja, jedenfalls für bestimmte Amerikaner, die im weiteren Sinn nicht im 18. oder 19. oder 20. Jahrhundert zugewandert sind, sondern die in jüngerer Zeit gekommen sind. Und das ist etwas, was durchaus auch die amerikanische Gesellschaft spaltet. Er hat, sagen die Wahlen, sicherlich nicht gegen die Einstellung einer Mehrheit der Bevölkerung in der Frage der Zugehörigkeit zu den USA oder der, wie das dann heißt, illegalen Migration gewonnen, sondern da wird er vermutlich am stärksten noch von einer Mehrheit unterstützt, auch wenn dieses brutale Vorgehen seiner ICE-Behörde da doch bei vielen Leuten eigentlich ein Entsetzen in den USA hervorgerufen hat. Es gibt zivilgesellschaftlichen Widerstand, aber der effektive Widerstand gegen Trump ist einer, den tapfere und mutige Richterinnen und Richter machen. Denn es ist ja nicht so, dass Trump das jetzt zur Kenntnis nimmt und sagt, okay, das Supreme Court hat entschieden und gut, sondern dann fängt er an, die zu beschimpfen. Hat auch jetzt gesagt, das sei also eine ganz schlechte und dumme Entscheidung, die da getroffen worden sei. Und er werde dann mit anderen Mitteln versuchen, nämlich über irgendwie die Anzahl der Kinder oder derlei mehr, hier Begrenzungen vorzuführen und durchzusetzen. Das heißt, es ist eine Situation, in der es, wenn man so will, eigentlich fast der persönliche, physische Mut von Leuten ist, zu sagen, ich spreche Recht und mache nicht das, was der Präsident von mir erwartet. Denn das war die Erwartung von ihm, hat ja im Prinzip den Supreme Court wesentlich mit seinen Leuten besetzen können, weil der Supreme Court in den USA etwas anders funktioniert als unter Bundesverfassungsgericht. Nicht? Da ist man halt sozusagen auf Lebenszeit ernannt und es ist ein kontingenter Vorgang, oder man kann das auch ausrechnen, nicht? Wenn die Leute über die 80 kommen, dass dann eine neue Besetzungswelle ansteht, und die hat er in seiner ersten Präsidentschaft auch exzessiv genutzt, um seine Leute dort unterzubringen. Und jetzt stimmen die aber nicht in allen Fragen. Sie haben völlig recht, in einigen, nicht in allen Fragen, so wie er sich das vorstellt. Das verärgert ihn natürlich. Er hat gedacht, er könne richtig durchregieren. Das geht doch so nicht. Aber das heißt nicht, dass er es nicht versuchen wird und nicht kann. Ja, seine Frage, die er an die Verfassung richtet, ist eigentlich keine, was er darf und was er soll, sondern wie kann ich das umgehen?
Mir scheint Ihre Darstellung sehr wichtig zu sein, dass es auf einzelne Personen ankommt.
Ja.
Nicht nur Richter im Supreme Court oder in Bezirksgerichten oder einzelnen Bundesstaaten, sondern ja auch in den Wahlbehörden.
Ja.
Und im Hinblick auf die Wahl Anfang November ist ja schon denkbar, dass Trump, wenn die Wahl denn stattfinden sollte, wieder versuchen wird, wie schon bei seiner letzten Niederlage, Druck auszuüben auf einzelne Beamte, dass sie das Ergebnis, wenn es nicht zu seinen Gunsten ausfällt, manipulieren. Wir erinnern uns an seinen berühmten Anruf in Georgia, ist das, glaube ich, gewesen. Er wolle Stimmen finden. Also die sollten erfunden werden, mehr oder weniger. Und ich glaube, wenn sich etwas verändert hat in den vergangenen Jahren, dann ist es das Personal in vielen dieser Behörden, weil er eben mit seinen Leuten, mit der MAGA-Bewegung, dann doch an vielen Stellen erfolgreich darin gewesen ist, Gefolgsleute auf die Posten zu befördern, die dahin zu setzen, die dann eben nicht das Rückgrat besitzen, sich dem Präsidenten zu widersetzen und zu sagen, ich erfinde keine Stimmen, wenn es keine gibt, sondern dann möglicherweise doch ihm gefällig sein wollen und dann anfangen, das System zu manipulieren. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, weil damit natürlich die demokratischen Prozesse ausgehebelt würden bei dieser wirklich wichtigen Wahl.
Ja, ich meine, letzten Endes hängt der demokratische Rechtsstaat an den Bürgern und deren Sinn für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, nicht? Aber sozusagen, Trump hat sich bei der Suche nach Leuten ja doch schon einige Male getäuscht. Also sozusagen die folgenreichste Täuschung war sicherlich die seines Vizepräsidenten in der ersten Präsidentschaft, Pence, der ganz zweifellos dem evangelikalen Flügel nahestand und so weiter, eigentlich jemand, bei dem man hätte erwarten können, dass er bereit ist, seinen Präsidenten, wie man im Deutschen beschönigend sagt, durch dick und dünn zu folgen. Das hat er aber im entscheidenden Augenblick nicht gemacht, sondern die Wahl von Biden als eine völlig rechtmäßige und reguläre Wahl anerkannt, was ja dann die Aufgabe auch des Vizepräsidenten in einer solchen Situation ist. Und deswegen ist er natürlich dann innerhalb der Republikanischen Partei ja kaltgestellt worden oder in den Kühlschrank gesperrt oder wie auch immer. Das kann Leute beeinflussen im Hinblick, ich möchte gewissermaßen nicht das Schicksal von Pence teilen. Es kann aber auch sein, dass gerade der Blick darauf, nicht, und so etwas wie Charakterstärke und Verfassungstreue in solchen Situationen zu beweisen, dazu führt, dass die von Trump ausgesuchten Leute ihm nicht folgen, zumal in letzter Zeit ja doch ziemlich sichtbar geworden ist, dass er im Prinzip willkürlich und ohne Konsequenz und mal dies und mal jenes, kurzum, man sagt vielleicht aus dem Bauch heraus oder aus einem etwas schief sitzenden Gehirn heraus agiert. Und dass das einen rechtschaffenden Menschen, selbst wenn er politisch konservativ eingestellt ist oder ein ordentlicher Republikaner oder ein Evangelikaler, dazu veranlasst, gegenüber Trump auf Distanz zu gehen. vielleicht auch nur aus dem Grund, er möchte nicht auf einem sinkenden Schiff am Bug oder am Heck stehen.
Gehen wir noch einen Schritt weiter, denn während Amerika jetzt diesen Geburtstag feiert, steht im Hintergrund ja der Konflikt mit dem Iran. Viele Amerikaner fürchten die Folgen, vor allem auch steigende Preise. Florian, ist das der Riss hinter diesen ganzen pompösen, schönen Feuerwerksbildern?
Offensichtlich ist es eher der Riss oder das große Problem für Trump als andere Entscheidungen, die wir hierzulande als ähnlich gravierend empfinden. Beispielsweise sein Umgang mit Migranten oder seine Zollpolitik. Die Art und Weise, wie Trump sich in diesen Krieg hat hineinziehen lassen, maßgeblich auf Drängen des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, widersprach ja seiner grundsätzlichen Linie, mit der er jahrelang sehr erfolgreich gewesen ist. Trump hat eigentlich immer gesagt, Amerika darf sich nicht in fremde Konflikte hineinziehen lassen. Er hat das insbesondere im Nachgang des Kriegs im Irak 2003, also Bush-Administration, sehr vehement immer wieder wiederholt. Und viele in seiner Anhängerschaft, in der MAGA-Bewegung, betrachten das fast schon ja als ein religiöses Prinzip. Also wir sind nicht dafür da, an anderer Stelle in der Welt unser Blut zu vergießen, um da Probleme zu lösen. Und sein Spruch von America First schwingt da ja auch mit. So, es soll um unsere Interessen gehen, es geht um uns. Und das ist jetzt offenkundig bei diesem Krieg im Persischen Golf eben nicht mehr so gegeben gewesen. Natürlich hat Amerika auch Interesse an freien Handelswegen. Das Gegenteil ist jetzt aber der Fall. Als Folge dieses Angriffs auf den Iran ist es eben nicht so, dass die amerikanischen Interessen besser gestellt werden, sondern Amerika hat ein gravierendes Problem dort unten wegen der Handelswege, die weiterhin jetzt blockiert sind, wegen eines Regimes im Iran, was vielleicht noch unberechenbarer ist und wo man nicht weiß, in welcher Form sind sie denn jetzt noch entschlossener, tatsächlich die nukleare Waffe zu entwickeln. Ja, insgesamt wegen einer ganzen globalen Instabilität. Die Waffenlager haben sich in großen Teilen geleert wegen dieses Kriegszugs. China kann sich jetzt neu besinnen und Lehren ziehen aus der amerikanischen Schwäche, die offenkundig geworden ist. Und das kann eigentlich einem Präsidenten in Washington, der sich selber als den stärksten Regierungschef in der Welt inszenieren möchte, überhaupt nicht gefallen. Und natürlich fällt das auch Trumps Anhängern auf, wenn dann eben in den Supermärkten die Preise steigen. Und sie sind gestiegen, auch infolge dieser Energiekrise, die Trump mit ausgelöst hat. Und das, ja, das ist ein gravierendes Problem für ihn. Und deshalb haben wir jetzt in den vergangenen Wochen auch wahrnehmen können, dass manche seiner engsten Gefolgsleute, namentlich Tucker Carlson beispielsweise, dieser recht profilierte Moderator, wirklich vom harten rechten Rand, sich gegen ihn gewendet haben und gesagt haben, das ist nicht mehr mein Präsident, weil das ist nicht mehr die MAGA-Linie. Und natürlich wird das zu einem Problem für Trump.
Also ich würde dazu jetzt noch sagen, die Linie von Trump, die ihm, sagen wir mal, die Heritage Foundation, also wirklich strategische Köpfe vorgegeben haben, ist der Umbau der Rolle der USA von einem globalen Hegemon auf ein territorial konsolidiertes Imperium. Also gewissermaßen nicht mehr die Aufgaben eines Hegemon wahrnehmen, nämlich im Prinzip kostenlos Güter, man könnte sagen Allgemeingüter, Commons, zur Verfügung zu stellen, von denen alle profitieren und von deren Nutzung keiner ausgeschlossen werden kann. Und stattdessen zu versuchen, wenn überhaupt die USA Leistungen zur Verfügung zu stellen, dann das eher nach dem Prinzip von Clubgütern. Das heißt, dann müssen sie dafür bezahlen. Das konnte man ganz gut in der Relation zu den Europäern sehen. Und was ich meine, wenn ich sage, territorial integriertes Imperium, das ist Trumps Vorstellung, Kanada 51. Bundesstaat, das ist das Zuschlagen in Venezuela, um sagen die venezolanischen Beziehungen zu China und Russland, vor allen Dingen die Lieferungen dorthin von Öl, zu beenden. Und eigentlich schwebt eben sozusagen, deswegen sagt er ja auch Monroe-Doktrin, die Wiederaufnahme dieser von 1830 ungefähr stammenden Monroe-Doktrin zu, aber im offensiven Sinn, die USA dominieren den Doppelkontinent. Das ist sozusagen ihre Bestimmung. Dabei hat er allerdings ein Problem, nämlich das geostrategische Prinzip, du musst die Gegenküste kontrollieren können. Die Gegenküste ist entweder die ostasiatische Küste oder aber Europa. Nicht? Und Europa ist ihm zu teuer und da hat er die Idee, naja, von Grönland und Island aus könnte man ja eigentlich auch den Nordatlantik beherrschen, was kostengünstiger ist. Und das ist eine Vorstellung, die in der amerikanischen Bevölkerung bei den, ja, bei den Gegnern der hegemonialen Rolle, nicht? Hegemonie heißt sozusagen, auf eigene Kosten stelle ich Güter zur Verfügung, die andere konsumieren. Also die Verabschiedung aus dieser Rolle findet da sicherlich ihre Zustimmung. Jetzt muss man also erklären, was hat den auf die dumme Idee gebracht, sich auf diesen Krieg einzulassen? Schon im vergangenen Jahr, nicht, wo er kurzfristig mal eingestiegen war und jetzt in dieser Weise die Iraner klug darauf vorbereitet waren und zu sagen, naja, wir greifen deine arabischen Verbündeten an und überziehen die mit Angriffen. Erstens und zweitens, wir nehmen die Weltwirtschaft als Geisel über die Kontrolle oder Sperrung der Straße von Hormus. Und die Antwort heißt, glaube ich, nicht nur Netanyahu, der hat sicher eine Rolle gespielt, nicht? Aber wenn der Trump im Kopf gehabt hätte, das ist eigentlich mein strategisches Projekt und da kann kein Netanyahu kommen und mich da sozusagen auf Abwege führen. Sein Selbstverständnis als Dealmaker, das ist eine Gefährdung, nicht? Also sozusagen Politik opportunistisch, okkasionell zu betrachten und zu glauben, na, das ist, lässt sich jetzt gut machen und da komme ich als großer Typ raus und der Iran ist seit 1979, also dem Sturz des Schahs und der Geiselnahme der amerikanischen Botschaft sozusagen ein Trauma der Amerikaner und den zeige ich es jetzt, nicht? Und offenbar ist eben im Vereinigten Generalstab gesagt worden, das wird schwierig werden. Und das geht nicht so nach dem venezolanischen Modell. Aber dann hat er die Leute da, die ihm widersprochen haben, kaltgestellt oder entlassen und so weiter. Und hat nur noch auf sich selbst gehört, seine Vorstellung, ich kann das. Ja, also yes, I can, glaube ich, ist sozusagen die Leitvorstellung von ihm. Und jetzt steckt er in einem Problem drin, dass vermutlich in der Frage des Nuklearprogramms und des ballistischen Raketenprogramms das Iran das Ganze, was er abschließen kann, schlechter sein wird als der Vertrag, den er gekündigt hat. Und zweitens, ich kann nicht sehen, wie er durchsetzen will, dass der Iran die Durchfahrt durch die Straße von Hormus nicht bezollt, ja, sondern die werden damit anfangen. Also es ist ein altes Prinzip, das es immer mal wieder gegeben hat. Dänemark hat von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Durchfahrt durch Skagerrak und Kattegat bezollt und sozusagen daraus entsprechende Einnahmen bezogen. Und als diese Vorstellung der Iraner aufkam, haben ja gleich die Indonesier gesagt, ach, das ist ja auch wunderbar, wir haben doch die schöne Straße von Malakka und da lässt sich noch mehr Einnahmen erzielen und so weiter und so weiter. Kurzum, es steht nicht nur, das ist sicherlich so der Fall, nicht, für eine Verschlechterung der Kaufkraft der Amerikaner angesichts der steigenden Preise, sondern es steht auch eigentlich für den Ruin der amerikanischen Stellung weltpolitisch. Nicht? Sozusagen, es hat sich gezeigt, der mächtigste Mann angeblich oder tatsächlich ist nicht in der Lage, die Straße von Hormus zu öffnen und das iranische Regime zur Gefolgschaft zu zwingen. Zweitens, er steht jetzt eigentlich da wie ein Depp, der Unfug gemacht hat und jetzt für die Folgen seines Unfugtuns aufkommen muss. Und das kann er in diesem Falle auch nicht durch alle möglichen Erklärungen. Er sei ja doch der größte Sieger und was weiß ich, der beste Politiker, den die USA je gehabt hätte, aus der Welt schaffen. Also er hat sich auf der Grundlage seiner Selbsteinschätzung, ich bin ein Dealmaker, in eine Situation hineingebracht, mit der man auch noch sagen kann, naja, in gewisser Hinsicht ähnelt er da Putin, der ja in ähnlicher Weise in der Ukraine feststeckt. Und ich würde sagen, bei allen Vorteilen, die gelegentlich autoritäre oder autokratische Regime gegenüber demokratischen Rechtsstaaten haben, zeigt sich hier sozusagen in dem Ausschalten von Widerspruch tragenden Leuten, das, was ich gerne das Gesetz der progredierenden Selbstverdummung von Autokraten nennen würde, weil sie alles, was sagt, was ihnen sagt Wladimir Wladimirovich oder Donald, wir glauben aber und wir gehen davon aus und wir haben folgende Zahlen und deswegen sollten wir das nicht so machen, wie du glaubst, dass wir es machen sollten, dass das Ausschalten dieser Leute dazu führt, dass man nicht mehr rechts und links guckt, sondern nur noch seinem eigenen beschränkten Verstand folgt.
Wie, Florian, möchte Donald Trump das alles seinen Wählern verkaufen?
Also ich stecke nicht in seinem Kopf, aber ich kann ja hören, was er sagt und lesen, was er so schreibt. Und ich glaube, das ist die Antwort. Trump hat eine große Begabung darin, abzulenken, permanent neue Konflikte zu schüren, neue Themen zu öffnen, an die keiner auf dem Zettel hatte, um seine Fehler zu überdecken. Und er hat sehr gute Möglichkeiten dabei, weil er ein eigenes soziales, häufig asoziales Netzwerk besitzt mit Truth Social. Und weil er natürlich davon ausgehen kann, dass alle darauf anspringen, nicht nur seine Anhänger, die das dann weitertragen, sondern natürlich auch die Publizistik, die Medien, die Politik. Und erstmal versuchen zu verstehen, was meint er denn damit? Und ist das jetzt wirklich so, wie er es sagt? Und ist es jetzt wirklich die Gefahr, dass er jetzt auf einmal wieder darüber nachdenkt, doch vielleicht aus der NATO zurückzugehen, also die Amerikaner da rauszuziehen? Oder, ja, möglicherweise im Nordatlantik dann doch auch den Europäern richtig gefährlich zu werden. Jetzt war er gerade in China, das klang ganz harmonisch, aber was ist hinter den Kulissen passiert? Und bei uns im Newsroom in Berlin von T-Online ist es so, dass wir ja rund um die Uhr besetzt sind und eine Nachtredaktion in Australien haben, die dann die Nachrichten betreut und morgens früh wieder den Staffelstab übergibt nach Berlin. Und wenn wir morgens kommen, dann sind wir alle immer schon im leichten Alarmmodus. Was hat er denn wieder gesagt? Was ist denn wieder passiert? Denn das, was Trump dann sagt, macht, tut, dominiert natürlich zu einem gewissen Grad die Agenda. Und das ist die Art und Weise, wie er, glaube ich, versucht, von seinen Misserfolgen abzulenken. Mit Ablenkung, mit neuen Themen und auch mit Druck, ganz klar. Das haben wir vorhin ja diskutiert im Hinblick auf Behörden, auf ja, Ministerien, auf Richter, dass er versucht, wirklich in einer ungehörigen und auch undemokratischen Art und Weise, die ihm eigentlich nicht zusteht, Andersdenkende, auch Institutionenvertreter massiv unter Druck zu setzen. Und das wird vermutlich jetzt im Vorfeld der Wahlen Anfang November noch zunehmen. Deshalb kann das eine sehr heikle Zeit werden.
Ich würde gerne einmal noch mal nach Deutschland gucken, denn der Konflikt im Iran, der bleibt ja nicht in Washington oder in Teheran. Auch in Deutschland sind die Energiepreise gestiegen. Benzinpreise sind längst ein Thema. Das trifft ja auf einen politischen Moment, in dem im Herbst gleich mehrere Wahlen anstehen. In Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Florian, wenn wir jetzt das im Hintergrund haben und wissen, es ist eine internationale Krise, die aber unseren Alltag bestimmt. Ist es dann so, dass diese politische Wut auch bei uns zu Hause in der Bundesregierung landet?
Die Bundesregierung muss sich permanent mit Unzufriedenheiten in Teilen der Bevölkerung auseinandersetzen und sie steht ja auch unter gewaltigem Druck. Der hat sicherlich mit dazu geführt, dass jetzt die Koalitionäre CDU, CSU und SPD sich auf ein großes Reformpaket verständigt haben. Jetzt muss man sehen, wird das dann wirklich so umgesetzt, also was die Rentenreform anbelangt, die Steuerreform anbelangt, die Gesundheitsreform soll jetzt in Gesetze gegossen werden. Ja, da gibt es einen hohen Druck auf die Politik und auch die Befürchtung, dass man eigentlich viele Bürger nicht mehr erreicht mit dem, was man entscheidet in Berlin, weil sie sich längst so entfernt haben, weil sie gefrustet sind, weil sie in ihren eigenen Informationsblasen hängen, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr dran glauben, dass die Institutionen der Demokratie hierzulande zu einer Besserung führen können und weil natürlich auch die globale Entwicklung ist, wie sie ist. Und dann dazu kommt dann noch der Trend, dass alle und jede Krise jeden Tag berichtet wird. Das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie sich verkriechen oder dass sie eigentlich gar nicht mehr konstruktiv denken. Und insofern hat das auch Folgen für die Politik hierzulande, ja. Und natürlich auch klar gestiegene Preise. Die lassen sich aber nicht durch so einen Kokolores wie den Tankrabatt mal eben dauerhaft lösen. Das ist fast schon eine populistische Politik, wie ich finde. Also das ist nichts, was nachhaltig wirkt.
Schauen wir mal auf die Lösung noch ganz kurz, Herr Münkler, bevor wir den Podcast auch wieder beenden müssen. Was würden Sie sagen, was muss politisch passieren, damit solche extremen Schocks, die international ausgelöst werden, nicht bei uns dazu führen, dass die Menschen sagen, die da oben, die haben das alles hier nicht mehr im Griff?
Das Problem ist, dass auf die Entwicklung im vorderen Orient eigentlich die Europäer nicht nur die Deutschen, die Europäer keinen Einfluss hatten. Es waren Entscheidungen, die Trump allein getroffen hat, vielleicht in Kommunikation mit Netanyahu. Aber die Europäer sind nie gefragt worden, nicht? Aber hinterher, als er sozusagen im Sumpf feststeckte, da hat er gesagt, sie sollen ihm helfen, nicht? Und dann haben sie gesagt, naja, das Bitchin ist nicht unser Krieg, das ist dein Krieg. Sie hätten da auch nicht sehr viel ausrichten können von ihren Fähigkeiten her. Das heißt, das ist ein langfristiges Projekt. Die Europäer müssen in der Lage sein, weltpolitisch eine Rolle zu spielen, oder sie sind gewissermaßen der Fußabtreter der großen Mächte. China wäre dann noch dazu zu nehmen, natürlich Russland. Oder wie Mark Carney in Davos gesagt hat, wer nicht am Tisch der Mächtigen sitzt, der steht wohl auf der Speisekarte. Und in diesem Sinne, das ist aber eine langfristige Politik. Die kostet auch viel Geld. Die besteht nicht nur darin, neue Waffen und mehr Munition und mehr Soldaten zu beschaffen, sondern die heißt auch technologische und ökonomische Aufholjagd mit China und den USA. Und es heißt auch vermutlich sehr viel bessere und stärkere Lagerhaltung und anderes mehr. Und was das die Tagesfrage, also sagen wir mal bis zu den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern anbetrifft, da kommt es darauf an, dass die Regierung Handlungsfähigkeit zeigt, nicht sozusagen das Gefühl, die sind nicht handlungsfähig. Das ist ein Gefühl, das allemal gegen die Regierung spricht und Unzufriedenheit hervorbringt, sodass man also nach Alternativen sucht, die keine sind. Aber wenn sozusagen jemand da ist, gewissermaßen nach dem Prinzip Sprung auf, Marsch, Marsch, alles hört auf mein Kommando, dann sind genau diejenigen, die die problematischen sind in beiden Ländern, jetzt bei den Landtagswahlen, diejenigen, die durchaus bereit sind zu folgen. Also Handlungsfähigkeit herstellen, vielleicht an jetzt sozusagen in der Frage der Veränderungen der Staatseinnahmen und Ausgaben Lösungen vorzusehen, sodass also ein gewisses Zutrauen auch bei besorgten Leuten in diese Bundesregierung wieder da ist.
Wir werden das alles intensiv beobachten. Erst einmal sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von Tagesanbruch. Die Diskussion mit Herfried Münkler. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns und unsere Hörer genommen haben.
Gerne.
Und auch vielen Dank an Florian Harms.
Auch von mir herzlichen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne überall dort, wo Sie Podcasts hören, und schreiben Sie uns gerne in die Kommentare, wie Sie auf die USA blicken. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Bis dahin, tschüss.
Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.